Hallo Hörerinnen, hier sind wir wieder bei den Katschützern. Heute bin ich da, der Lars, und mit mir ist heute da die Katharina. Hallo Katharina.
Hallo Lars.
Katharina, du bist Fachreferentin für Geoinformatik beim Deutschen Roten Kreuz in Berlin.
Genau. Ich bin Teil des Teams Internationale Zusammenarbeit und in meiner Rolle unterstütze ich quasi unsere Projekte, die das DRK im Ausland eben mit der Partnernational Rotkreuz oder Rothalbmondgesellschaft in dem jeweiligen Land implementiert und schaue eben, wie man jetzt Geoinformationssysteme und Geoinformatik in diese Projekte einbringen kann, um diese dann auch effizienter und effektiver durchzuführen.
Okay, was muss man dafür studiert haben oder was für eine Laufbahn bringt einen dazu, Fachreferent für Geoinformatik zu sein?
Also ich habe zurzeit damals noch auf Diplom studiert und zwar an der TU Dresden, eben Diplom-Ingenieur für Kartografie. Das gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Mittlerweile heißen die Studiengänge dann doch eher Geoinformatik oder eben Geoinformationssysteme. Ich habe mich in meinem Studiengang aber auf Geoinformatik und auch Fernerkundung spezialisiert.
Okay, und wie lange bist du schon beim DRK in der Rolle dabei?
Jetzt seit einem Jahr.
Seit einem Jahr. Okay, was hast du vorher gemacht?
Ich habe vorher hauptsächlich Umweltmanagement und Umweltverträglichkeitsprüfungen begleitet, eben im GIS-Bereich. Und bin aber seit 2014 ehrenamtlich engagiert bei einer Organisation, die nennt sich Map Action. Das ist ja eine Hilfsorganisation in Großbritannien, die eben Karten erstellt in Notfallsituationen, wenn international Hilfe in einem Land eingefordert wird und dann eben die UN ein Team hinschickt, dann kann auch ein Map-Action-Team bestehend aus 3, 4 Freiwilligen auch mit ins Land gehen und erstellt dort Karten. Und so bin ich dann ja in den humanitären Bereich gekommen, eben durch das ehrenamtliche Engagement.
Okay, ja, das klingt schon mal so in die Richtung, wie wir uns letztendlich dann auch getroffen haben, oder vielmehr, was zu diesem Podcast geführt hat. Denn wir haben uns bei einem Online-Mapathon, ich glaube, so in der ersten großen Welle von Covid, einem Online-Mapathon getroffen und haben den einfach mal mitgemacht. Nun müssen wir wahrscheinlich einmal anfangen für den Hörer. Missing Maps, sagtest du ja eben auch schon, da zeichnet man halt Online-Karten, die es so noch nicht gibt, also von Gegenden, wo zum Beispiel bei OpenStreetMap noch weiße Fläche ist oder alte Informationen da sind. Und ihr trefft euch da sonst wahrscheinlich bei euch vor Ort irgendwie an der Unterkunft zu Mapathons oder wie macht ihr das sonst? Weil bei uns hat ja jetzt nur wirklich Covid dazu geführt, dass wir hier bei euch so reingeschneit sind.
Ja, also normalerweise würden wir das natürlich auch in Person durchführen und haben das ja immer in verschiedenen Locations hier in Berlin eben gemacht. Es gibt auch noch andere Leute außerhalb des DRKs, die in Deutschland solche Missing Maps Mapathons durchführen, wie zum Beispiel die Disaster Mappers in Heidelberg und auch noch andere Universitäten. Und ja, normalerweise findet es dann eben in Uni-Gebäuden oder anderen Gebäuden statt, die uns da eben kostengünstig oder kostenlos zur Verfügung gestellt werden.
Ja, und welche Erfahrungen habt ihr jetzt so gemacht mit dem Online-Format? Habt ihr da jetzt mehr Leute finden können oder ist euch das Format online zugute gekommen?
Also das Gute an dem Online-Format ist natürlich, dass es jetzt hier nicht nur auf Berlin beschränkt ist, ja, dass auch eben Leute aus ganz Deutschland daran teilnehmen können, die vielleicht sonst nicht die Möglichkeit hätten, mal in so einen Mapathon reinzuschnuppern, eben aufgrund der Entfernung. Und das, finde ich, ist schon sehr positiv für uns gewesen. Und ich denke auch nach Covid, wenn ich dann anfangen werde, Mappathons wieder hier in Person in Berlin durchzuführen, werde ich auch trotzdem noch das Online-Format beibehalten, um es eben auch diesen Leuten zu ermöglichen, regelmäßig an Mappathons teilnehmen zu können, eben über dieses Online-Format.
Ja, ich muss ja sagen, ich habe da dann auch dann zugehört und halt die Dinge gelernt, die du da so halt vorträgst, worauf zu achten ist, wo man sich anmeldet und wie man insgesamt halt ja in die Systeme kommt und wie man damit arbeitet. Ich habe vorher aber halt eben auch schon viel in OpenStreetMap gemacht, aber halt eben dort, wo es schon Karten gibt, also halt irgendwie Hamburg Kleingärten kartiert oder ja, halt so Informationen dort beigetragen und war jetzt das erste Mal in so einem Missing Maps Mapathon. Und da haben wir nach ja, Gebäuden gesucht, wollte ich gerade sagen. Also wir haben uns Satellitenbilder angeguckt und halt eben die Aufgabe war, Gebäude zu kartieren. Spaltet ihr das immer so auf, dass es halt Gebäude sind und dann andere Dinge wie Straßen oder andere Dinge, die man aus den Karten herausfinden kann? Oder ja,
Ja,
wie läuft es normalerweise ab, ja?
also das ist jedenfalls der Person ja überlassen, die eben so eine Task aufsetzt. Ich bevorzuge das zu trennen eben, entweder Gebäude oder Straßen, weil ich denke, das ist dann auch ja für den Kartierer einfacher, eben sich nur auf eine Sache zu konzentrieren. Und dann weiß man, okay, jetzt ist meine Kachel fertig kartiert mit Gebäuden. Wenn man sonst auf beide Sachen achten muss, finde ich es persönlich manchmal schwieriger. Aber ja, in dem Projekt, bei dem du mitgemappt hast, haben wir Gebäude kartiert. Aber es kann natürlich auch genauso Aufgaben geben, wo man eben Straßen kartiert oder Flüsse, eben Dinge, die man ja gut erkennen kann auf Satellitenbildern.
Ja, das hab ich mir, glaube ich, auch vorher irgendwie einfacher vorgestellt. So denkt man am Anfang noch, so ein Gebäude, so ein Umriss, den wird man ja irgendwie klar erkennen. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich habe da dann noch nach dem Mapathon noch weitere Kacheln bearbeitet. Und das kann durchaus komplex und durchaus schwer werden, irgendwelche Dächer voneinander zu unterscheiden, gerade wenn die alle gleich gebaut sind. Also da ist man nach so einer Kachel schon durchaus fertig manchmal.
Ja, es ist ja auch für viele Leute jetzt nichts, ja, ich sag mal so Alltägliches, ja, dass man sich so ein Satellitenbild anschaut. Und da empfehle ich dann meistens, sich einfach mal auf Google Earth oder Google Maps sich mal ein Satellitenbild anzuschauen, eben von seiner gewohnten Umgebung, um überhaupt erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sieht ein Gebäude aus. Oh ja, da ist ja auch ein Gebäudeschatten, der es mir vielleicht auch dann ermöglicht, besser zu differenzieren. Ist das jetzt ein Gebäude oder ist das nur eine asphaltierte Fläche?
Ja, das fand ich auch sehr schwer. Gerade bei so hellen Dächern oder sowas wird es dann auf einmal sehr schwer, irgendwie Betonflächen oder asphaltierte Flächen von Schatten zu unterscheiden. Dann ist man doch auf einmal sehr dankbar dafür, dass man irgendwie doch nur nach Häusern sucht. Und es sind doch sehr viele Häuser. Je nachdem, was für eine Kachel man hat. Aber man kann da glücklicherweise ja die Aufgaben unterteilen, wenn das wirklich viel Arbeit ist. Ich glaube, bis zu dreimal unterteilen.
Genau, also vielleicht nochmal für die Hörer, die eben mit Kartieren noch keine Erfahrung haben. Die ganze Kartierungsaufgabe ist quasi in kleine Kacheln unterteilt. Zum einen macht es natürlich die Kartierungsaufgabe ja besser handelbar für die einzelne Person. Und zum anderen dient es auch dazu, dass man eben nicht aus Versehen zwei Leute gleichzeitig in derselben Kachel kartieren. Das heißt, wenn eine Person jetzt eine Kachel kartiert, dann ist diese Kachel auch gesperrt und kann jetzt von anderen Leuten nicht gleichzeitig bearbeitet werden. Und dann hat man eben, wie du gerade schon erwähnt hast, die Option, eine Kachel nochmal zu unterteilen. Ich schaue immer schon, wenn ich ein Projekt aufsetze, dass wenn es ja, weniger besiedelt ist, dann sind die Kacheln etwas größer. Aber wenn ja die Häuserdichte zunimmt, dann versuche ich auch die Kacheln kleiner einzustellen, die Kachelgröße. Aber man kann das dann auch, während diese Kachel bearbeitet wird, auch nochmal unterteilen, um die Kacheln eventuell nochmal kleiner zu machen, wenn man denkt, oh wow, das sind so viele Häuser, das schaffe ich heute nie im Leben. Ich unterteile es mir lieber und dann habe ich da auch einen besseren Überblick, mit so einer kleineren Kachel zu arbeiten.
Ja, wie wählt ihr denn solche Aufgaben aus? Also wie ist der Prozess, bis du so eine Aufgabe für so einen Mapathon oder ja für Freiwillige halt dann nachher online zu finden ist und abzuarbeiten ist? Wie wählt ihr da ja den Kartenausschnitt aus, den ihr bearbeiten wollt? Was sind da so die Grundlagen für?
Ja, also ich stehe da im engen Austausch natürlich mit unseren Länderreferenten und auch den Delegierten in den jeweiligen Ländern und schaue eben, ja, was ist jetzt der aktuelle Stand in den jeweiligen Projekten, was sind die nächsten Schritte und wie kann man da unterstützen jetzt im Bereich der Katastrophenvorsorge oder auch der antizipativen Hilfe, auf denen sich eben unsere Projekte fokussieren. Und ja, und dann schaut man natürlich, wie ist der derzeitige Geodatenbestand in der jeweiligen Region. Wir benutzen eben viele diese Open Source Geodaten, wie sie eben in OpenStreetMap erstellt werden können. Und um jetzt ein Beispiel zu nennen, ein Projekt, was wir jetzt kartiert haben, ist in den Philippinen eben für antizipative Hilfe. Und zwar geht es darum, dass man Wettervorhersagen benutzt, um eben mithilfe derer schon vorher ja, vorhersagen zu können, wenn jetzt eine Katastrophe eintritt. Und man möchte dann auch schon vorher, eben vor Eintreten, schon Hilfe leisten. Das sind dann sogenannte Early Actions, die in einem Protokoll festgehalten werden. Und in den Philippinen geht es da um Überflutungen. Und im urbanen Raum ist eine dieser Early Actions, die definiert wurde, eben die temporäre Umsiedlung von kleinen Geschäften, eben damit diese ja, Geschäftsinhaber ihre Lebensgrundlage nicht verlieren, aber auch, dass der Markt weiterhin funktionieren kann. Und um natürlich dann diese Early Actions implementieren zu können, falls eben so ein Flutereignis eintritt, von einer, ja, von einem gewissen Ausmaß, der auch vorher definiert wird, wie schwer muss überhaupt meine Katastrophe sein, bevor ich halt dann diese Early Actions implementiere und durchführe. Und da muss man natürlich wissen, ja, wo sind denn überhaupt meine Geschäfte? Und dazu versuchen wir eben Missing Maps einzusetzen. Und kartieren eben mit den internationalen Freiwilligen hier, also in Deutschland oder auch anderen Ländern, die eben unsere Projekte unterstützen wollen, eben mittels Missing Maps, Mappathons, erstmal in einer Grundlagenkarte eben diese Stadt. Und dann in einem zweiten Schritt werden dann von lokalen Freiwilligen, also in diesem Fall sind das Freiwillige vom philippinischen Roten Kreuz, mit deren Hilfe wird dann eben kontextspezifische Information hinzugefügt. Das heißt, in dem Fall wird dann eine sogenannte Mobile Data Collection durchgeführt. Also die Freiwilligen haben dann auch eine App auf dem Telefon und gehen dann eben durch die Stadt und erheben relevante Informationen zu den Geschäften, damit wir dann vorab schon wissen, ja, welchen Leuten muss jetzt geholfen werden in einem Notfall, eben bevor diese Flut eintrifft. Wer müsste jetzt evakuiert werden?
Ja, das klingt schon sehr schön zielgerichtet, welche Teile der Karte da dann halt schon, ja, das ist ein vorhersagebasiertes Modell quasi, ne? Also wenn
Genau.
man sagt halt, dass wir wollen hier quasi der Katastrophe irgendwo vorgreifen und wir wollen schon mal mittels der Geodaten da ja eigentlich, wenn es denn eintritt, vielleicht ein besseres Outcome für die Bevölkerung dort zu haben, indem man halt eben überhaupt solche Geodaten dann erstmal erstellt. Wie halt eben Gebäude, Städte, Straßen, was man halt so von Satellitenbildern machen kann. Die Satellitenbilder sind auch die, mit denen die Leute so auf OpenStreetMap eh schon arbeiten, oder sind das nochmal spezielle Satellitenbilder?
Nein, das sind die Bilder, mit denen die Leute eh schon auf OpenStreetMap arbeiten. Da gibt es ja auch mehrere Optionen, die man da auswählen kann, zum Beispiel Maxar oder Bing, Luftbilder. Und wir schauen dann eben immer in dem jeweiligen Gebiet, welches Satelliten- oder Luftbild eignet sich jetzt am besten, welches ist am aktuellsten, was hat jetzt die bessere Auflösung, keine Wolkenbedeckung. Aber es gibt auch die Möglichkeit, eventuell eigene Daten zu verwenden, zum Beispiel wenn jetzt eine nationale Gesellschaft eine Drohne hat und man zum Beispiel jetzt ein Slum kartieren möchte, wo ja die Besiedlung sehr auf engem Raum ist und man mit einem Satellitenbild dann eventuell Probleme hat aufgrund der Auflösung, könnte man dann auch eigene Daten einbinden. Aber wir haben das bisher noch nicht gemacht.
Da
Aber
reichen
die Möglichkeit besteht auf alle Fälle.
die Satellitenbilder also für eure Kartierungsaufgaben eigentlich.
Genau, ja. Wir haben ja
Ja.
doch eine Auflösung von ja, 1, 2 Metern mittlerweile, ne, die auch eben so der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Und das reicht dann natürlich schon, um ja, Gebäude zu erkennen.
Ja, also auf der Seite sowas, was deutsche Helfer denn hier so machen, ist das dann halt quasi der allererste Schritt, wo es so eine Art Crowdsourcing dann quasi ist. Also man durchsucht so diese Satellitenbilder, das wäre so der erste Schritt und zeichnet halt eben das, was dann die jeweilige Aufgabe ist. Und dann geht das weiter, wenn das in der Karte dann tatsächlich ist, wenn so eine Aufgabe abgeschlossen ist, dann geht es schon. Dann geht schon vor, also dann könnte ja schon jemand vor Ort tatsächlich losgehen und halt eben die beschriebene, ja, Detailreferenzierung der Karte machen, die du eben sagtest, oder?
Genau, es gibt noch einen Schritt dazwischen, das ist eine sogenannte Validierung, bei der eben erfahrene Mapper schauen, wenn jetzt eine Kachel fertig kartiert wurde, ja, wie gut ist denn die Kartierung erfolgt? Gibt es eventuell Gebäude, die fehlen oder gibt es Gebäude, die sich überkreuzen? Eben ja eine Qualitätskontrolle, die dann solche Fehler oder ja, oder fehlende Gebäude eben hinzufügt und Fehler bereinigt, damit dann eben auch die Grundlagenkarte vor Ort ja auch in einem guten Zustand ist und ja eben auch eine Qualitätskontrolle sichergestellt werden kann.
Ja, aus deiner Sicht, was ist denn bei den drei Schritten so der Flaschenhals? Was dauert tatsächlich am längsten, bis man mit so einer Aufgabe insgesamt durch ist?
Es ist schwer zu sagen. Ich glaube, es hängt wirklich von Aufgabe zu Aufgabe ab. Natürlich, in einem dicht besiedelten Gebiet ist auch der erste Schritt sehr langwierig, überhaupt erstmal die Grundlagenkarte zu erstellen. Dadurch, dass wir ja jetzt auch noch nicht so lange diese Missing Maps Marathons machen im Deutschen Roten Kreuz, haben wir jetzt auch noch nicht so viele erfahrene Kartierer, die eben bei der Validierung helfen können. Das sind wir ja auch noch auf ja, die internationale Gemeinschaft angewiesen im Moment. Also es ist wirklich sehr unterschiedlich, ja, welcher Schritt jetzt länger dauert.
Okay, wie können denn Ehrenamtliche im Moment bei euch aktiv werden? So zu Covid-Zeiten, wie finden die euch, wie finden die den Mapathon?
Also wir führen einmal im Monat Mapathons durch für die Öffentlichkeit. Die sind auch immer auf unserer DRK Missing Maps Unterseite, die es gibt, ja ausgeschrieben und wird
Die die
Werbung für
Hörer denn
gemacht.
hoffentlich in den Shownotes finden, wenn ich dran denke, die werde ich verlinken.
Genau, und dann haben wir aber auch noch eine Reihe gestartet. Von 25 Mapathons zusammen mit dem Heidelberg Institute for Geoinformation Technology. Das HIGIT ist auch ein Missing Maps Mitglied. Und ja, in dieser Reihe, die ist jetzt gerichtet an DRK Landes-, Kreis- oder Ortsverbände. Und wir wollen eben unseren nationalen ehrenamtlichen Helfern auch das Mapathon-Konzept näher bringen, um ihnen auch ja noch eine zusätzliche Möglichkeit eben für eine Engagementoption zu bieten und eventuell auch ja eine Möglichkeit geben, neue Freiwillige fürs DAK zu gewinnen. Und natürlich ein positiver Nebeneffekt dafür ist natürlich auch, dass der Austausch zwischen dem nationalen und internationalen Bereich dadurch auch gefördert werden kann. Für viele Leute, ja, die assoziieren eben das Deutsche Rote Kreuz mit ja, Erste Hilfe, Krankenwagen, Pflegeheime. Aber eben die internationale Arbeit, die das DRK jetzt in der Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung auch leistet, ist vielen Leuten unbekannt. Und ja, und so gibt dies auch eine Plattform, Mappathons eben, den Leuten mehr über unsere internationale Arbeit zu berichten und da einen Austausch anzuregen. Und gleichzeitig gibt es den nationalen Ehrenamtlichen oder auch Leute, die allgemein in in einer Nothilfesituation eventuell helfen wollen, eine Möglichkeit, sich da eben auch zu engagieren.
Ja, also HörerInnen, wenn ihr da Interesse habt, dann entweder auf die Webseite des DRK findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr Mitglieder des DRK seid und jetzt davon das erste Mal hört, dass es sowas gibt, dann könnt ihr halt auch, wie gerade angesprochen, die internen Wege gehen und dort mitmachen. Und ich denke, da ist das DRK halt eigentlich ja auch so die einzige Hilfsorganisation, die so wirklich groß international aufgestellt ist, oder?
Ja, also eine ja, Rotkreuz- oder Rothalbmondgesellschaft gibt es eigentlich in jedem Land.
Ja, aber es ist jetzt so, ich meine, wir haben ja halt auch einige Hilfsorganisationen im Land, aber halt so wirklich, ich möchte da jetzt keiner anderen Hilfsorganisation irgendetwas absprechen, das auf jeden Fall nicht. Aber so von der Größe her ins Internationale ist das jetzt nicht so, dass ihr irgendwie eine Konkurrenz in den Geodaten habt. Oder ich meine, wäre schön, wenn eine Konkurrenz da ist, dann machen das viele Leute, aber wo halt irgendwie jetzt das Deutsche Rote Kreuz sich darum kümmert und irgendwie der Arbeiter-Samariter-Bund oder Malteser-Johanniter oder sowas halt auch sowas hätten, sondern das ist tatsächlich mehr beim Deutschen Roten Kreuz angesiedelt, oder?
Ja, also Missing Maps wurde ursprünglich auch gegründet. Eben dieser Zusammenschluss von verschiedenen Organisationen, vom britischen Roten Kreuz und amerikanischen Roten Kreuz und dann noch dem Humanitarian OpenStreetMap Team und Ärzte ohne Grenzen. Und mittlerweile hat Missing Maps ja fast 20 Mitglieder und es sind auch noch mehr Rotkreuz-Gesellschaften hinzugekommen. Abgesehen vom Deutschen Roten Kreuz ist das Niederländische Rote Kreuz Mitglied, die Kanadier, die Spanier, aber auch die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften, die da alle sehr aktiv sind, ja, in der Generierung von Geodaten mittels OpenStreetMap für ihre Projekte.
Das klingt nach sehr vielen Freiwilligen, die da kartieren, durchaus. Wann habt ihr denn jetzt den nächsten Mapathon, wo man teilnehmen könnte?
Der nächste Mappathon findet statt am 19. Oktober und zwar ist das im Rahmen der Fachtagung Katastrophenvorsorge, die das DRK jährlich organisiert. Das ist natürlich auch online. Der Mappathon wird auch online sein und er ist jetzt aber nicht nur für ja, Tagungsteilnehmer, sondern auch für die Öffentlichkeit. Und der Mappathon findet statt von 18 bis 20 Uhr eben abends, wenn dann die Tagung vorbei ist und ist wirklich für alle. Ja, Leute können da gerne mitmachen, egal ob man jetzt schon Erfahrung hat im Kartieren oder nicht. Es wird eine Einführung geben am Anfang, dass das Projekt vorstellt, in dem kartiert wird. Und es wird natürlich auch gezeigt, ja, die verschiedenen Tools, mit denen man überhaupt kartiert. Und dann der restliche Abend sitzt man dann eben zusammen, ja, leider jeder für sich in seiner Wohnung, aber man kartiert dann eben zusammen.
Ja, wie du schon sagtest, da kommen dann halt eben jetzt durch die Lage mit Covid halt doch auf einmal ja große Gruppen zusammen, die dann halt online dann ja kartieren. Man muss aber dann ja gar nicht am Ende des Mapathons Schluss machen, sondern man kann ja einfach weiter kartieren, wann man möchte. Also das merkt ihr dann sicherlich auch, was denn halt so ein Mapathon in der jeweiligen Aufgabe dann auf einmal an Fortschritt bringt, aber danach können die Leute ja auch einfach so weiter kartieren, ne? Also man kann sich dann auch andere Aufgaben dort suchen und weitermachen.
Genau, sobald man einen Account hat bei OpenStreetMap, der dann auch für diesen Humanitarian OpenStreetMap Tasking Manager verwendet werden kann, wo die ganzen Kartierungsaufgaben verwaltet werden, da kann man dann wirklich jederzeit kartieren und eben ja Projekte unterstützen. Und ja, man ist jetzt nicht auf Mappathons angewiesen, man kann das auch alleine machen oder in einer kleinen Gruppe. Und es gibt auch noch ein anderes Tool, was auch ganz interessant ist, wenn man vielleicht mal an der Bushaltestelle steht und wartet. Das nennt sich MapSwipe.
Okay.
Und das ist quasi eine Vorstufe. Das ist eine App, die man sich runterladen kann. Und quasi schaut man dann auf einem Satellitenbild, das ist auch in so kleine Kacheln aufgeteilt, immer 6 Stück sieht man da auf seinem, ja, Telefonbildschirm. Und dann muss man einfach nur die Kachel antippen, ist da jetzt ein Gebäude, ist kein Gebäude, ist vielleicht ein Gebäude oder es sind Wolkenbedeckungen. Und dann wird da quasi schon eine Vorauswahl getroffen. Und dann werden diese Gebiete rausgefiltert, wo keine Gebäude sind und nur noch die Gebiete mit Gebäuden werden dann im Tasking Manager überführt und dann in der jeweiligen Kartierungsaufgabe angezeigt. Dadurch wird dann eben vermieden, dass überhaupt Kacheln entstehen, wo vielleicht gar keine Gebäude sind. Und die können dann durch eine Map-Swipe-Aufgabe vorher schon rausgefiltert werden.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es da durchaus Kacheln gibt, die dann halt Wald oder Wüste oder ähnliches enthalten, aber nichts aus der Aufgabe. Ja, ich glaube, bei meinem Fragenkatalog sind wir jetzt, glaube ich, so ziemlich alles durchgegangen. Hast du noch irgendeine Idee? Was habe ich vergessen zu fragen? Irgendwas, was du noch so zu Missing Maps loswerden möchtest.
Also ich würde allen Leuten ja ans Herz legen, probiert es einfach mal aus, wenn euch das Thema interessiert. Es ist nicht so ja schwierig, wie es sich vielleicht anhört. Und ja, macht auch viel Spaß.
Ja, mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Auch jetzt das Gespräch hier einmal, das so ein bisschen einzusortieren und noch ein paar Fragen stellen zu können. Ich hoffe, dass einige von euch HörerInnen dann vielleicht beim nächsten Mapathon, wenn wir das denn hingekriegt haben, bis zum 19. diese Folge online zu bekommen, mit Shownotes und alledem, was dann noch so dazugehört. Aber ich kann nichts versprechen, aber ich hoffe, ich krieg's hin. Sonst gibt es schon einen Termin danach, wenn ich das nicht hinbekommen sollte.
Das wäre dann der 29. Oktober. Das ist auch wieder im Rahmen einer Tagung und das ist der humanitäre Kongress, der ja auch jährlich in Berlin stattfindet. Und da führen wir einen Mappathon durch, gemeinsam mit Ärzte ohne Grenzen.
Okay, das klingt auch gut. Also sollten wir zu spät sein, dann hier der zweite Termin.
Ja,
Dann
also Termine gibt es auf alle Fälle.
Termine gibt es auf alle Fälle, sehr schön. Und auch alles online und von zu Hause
Genau,
machbar.
für absehbare Zeit alles noch online.
Ja. Dann bleibt mir eigentlich nichts anderes, als mich zu bedanken. Vielen Dank, Katharina Lorenz vom DRK in Berlin, für das Beantworten der Fragen zu Missing Maps und den Missing Maps Mapathons. Schwierig. Danke sehr.
Ja, dir auch, Lars. Vielen Dank für die Einladung, bei eurem Podcast mitzumachen.
Ja, und dann, liebe Hörerinnen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.